Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Na ja, das die Bilanz zur fünften Revision der Invalidenversicherung. Immerhin behalten mehr gefährdete Menschen ihre Stelle als vorher. Besser vorbeugen, besser behandeln. Der Bundesrat will Krebspatienten in einem nationalen Register erfassen. Starkes Erdbeben in Japan. Ein Tsunami trifft die Küste, die vor 2 Jahren verwüstet wurde. Diesmal aber hatten die Menschen Glück. Aggressiver Wahlkampf in Rumänien. Über Inhalte wird kaum gesprochen, obschon es viele Probleme anzupacken gäbe. Zum Beispiel die schlechteste Gesundheitsversorgung Europas. Gast im Tagesgespräch ist der neue Präsident der Ärzteverbindung FMH, Jürg Schlupp. Wie will er Hausärzte und Spezialärzte einen? Im Studio heute Mittag sind Simon Loy und Andi Lüscher mit den Nachrichten.
Die fünfte IV-Revision habe sich in vielen Bereichen positiv ausgewirkt, das sagt das Bundesamt für Sozialversicherungen. Es stützt sich dabei auf eine Studie. Mit der Umsetzung der Revision habe man vielen IV-Bezügern schneller wieder eine Arbeitsstelle vermitteln können. Allerdings, noch nicht alle IV-Stellen würden ihren Handlungsspielraum voll ausnützen, so das Bundesamt weiter. Aktuell diskutiert das Parlament bereits den zweiten Teil der sechsten IV-Revision. Auch diese soll zur finanziellen Sanierung der Invalidenversicherung beitragen. Die PostFinance erhält eine Bankbewilligung. Das hat die eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA entschieden. Allerdings muss die PostFinance zuerst Bedingungen erfüllen. Sie muss künftig etwa vom Postkonzern ausgegliedert und als Aktiengesellschaft geführt werden. Sind die organisatorischen, finanziellen und personellen Bedingungen erfüllt, darf die PostFinance normale Bankgeschäfte tätigen und sie darf auch mit Wertpapieren handeln. Dem Unternehmen ist es aber weiterhin untersagt, selbstständig Kredite und Hypotheken zu vergeben. Krebspatientinnen und Patienten sollen in der Schweiz in einem nationalen Register erfasst werden. Das schlägt der Bundesrat vor. Die erfassten Daten sollen die Vorbeugung und Behandlung von Krebs verbessern. Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass Krebspatienten mit Namen erfasst werden. Patienten müssen über die Registrierung informiert werden und sie können diese ablehnen. Der Vorschlag des Bundesrats für ein landesweites Krebsregister geht nun in die Vernehmlassung. Das geplante Herzzentrum in Zürich soll ab 2014 im Universitätsspital entstehen. Darauf haben sich die Regierungen von Stadt und Kanton geeinigt. Noch ist aber unklar, ob Zürich künftig überhaupt noch Herztransplantationen durchführen darf. Das entscheiden die Gesundheitsdirektoren der Kantone bis Ende nächsten Jahres. Bis dann soll es statt der heutigen 3 Standorte Zürich, Bern und Lausanne noch höchstens 2 Standorte geben. Im Nordosten Japans ist die Tsunami-Warnung nach dem Erdbeben der Stärke 7,3 aufgehoben worden. Das berichten japanische Medien. Nach vorläufigen Meldungen sind 10 Menschen leicht verletzt worden. Das Erdbeben war auch in der Hauptstadt Tokio zu spüren, hunderte von Kilometern vom Epizentrum entfernt. Bei der Stadt Ishinomaki gab es vor der Küste eine 1 Meter hohe Tsunamiwelle. Nach dem verheerenden Unwetter auf den Philippinen suchen die Rettungskräfte noch immer nach Überlebenden. Die Armee gibt die Zahl der Todesopfer mit über 480 an und die der Vermissten mit 400. Nach dem Taifun Bopar sind auf den Philippinen fast 300.000 Menschen auf Hilfe angewiesen. Im westafrikanischen Ghana haben die Präsidenten- und Parlamentswahlen begonnen. Vor den Wahllokalen bildeten sich lange Warteschlangen, wie die französische Nachrichtenagentur AFP berichtet. Bei der Wahl um das Präsidentenamt werden nur 2 Kandidaten reelle Chancen eingeräumt. Amtsinhaber Mahama und Akufo-Addo von der Neuen Patriotischen Partei. An der russischen Schwarzmeerküste hat der Bau einer neuen Gaspipeline Richtung Europa begonnen. Am Festakt nahmen neben Russlands Präsident Putin auch Vertreter des Energiegiganten Gazprom sowie des italienischen Energiekonzerns Eni teil. Die Gaspipeline South Stream verbindet Russland mit Italien und Österreich. Sie sichert dem russischen Staatskonzern Gazprom einen direkten Zugang Richtung Westeuropa. Die Wirtschaft Deutschlands befindet sich in einer Schwächephase. Davon geht die Bundesbank aus, also die Deutsche Zentralbank. Sie senkt ihre Prognose für das kommende Jahr deutlich von 1,6 auf 0,4%. Gründe seien die Schuldenkrise in Europa und die schwächelnde Weltkonjunktur. Deutschland ist ein wichtiger Handelspartner der Schweiz. Zum Sport, Ski Alpin. Beim Superkombinationsrennen der Frauen in St. Moritz liegt die Schweizerin Lara Gut nach der Abfahrt auf dem zweiten Zwischenrang hinter der Slowenin Tina Maze. Der zweite Teil des Rennens, ein Slalom, beginnt um 13.30 Uhr.
12.36 Uhr, Sie hören Rendezvous. 5 Jahre, 5. IV-Revision. Von der reinen Rentenversicherung für Invalide zur Wiedereingliederungsversicherung. Und gut, wir lesen die Bilanz des Bundes auch zwischen den Zeilen. Dann Empörung bei den ETH-Studenten. Sie sollen künftig doppelt so viel fürs Studium bezahlen.
Für den durchschnittlichen Studierenden sind die zusätzlichen Studiengebühren etwa ein zusätzliches Monatsbudget, das sie aufwenden müssten.
Doch ist das Jammern auch berechtigt? Die ewige Rückkehr des Cavaliere. Sind die Leute in Italien nicht langsam, aber sicher Berlusconi müde? Schließlich Killerroboter, die sich den Schießbefehl gleich selbst geben. Die machen Angst, auch den Menschenrechtsorganisationen.
Human Rights Watch is so concerned about the dangers of these fully autonomous systems.
Jetzt Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.910 Punkten, minus 0,1%. Der Euro wird zu 1.2096 gehandelt, der Dollar zu 93,63 Rappen. Das Wetter. Heute ist es in der ganzen Schweiz bewölkt und tagsüber fällt vielerorts Schnee. Vor allem im Westen und in der Region Basel ist unterhalb von 500 bis 700 Metern auch Regen möglich. Es besteht die Gefahr von Glatteis. Die Temperaturen liegen im Norden bei teils kräftigem Südwestwind bei rund 0 Grad, im Süden bei maximal 4 Grad. Morgen Samstag ist es im Norden oft bewölkt und es fällt noch stellenweise Schnee. In den Alpen und im Süden wird es sonniger. Im Tessin bläst stürmischer Nordföhn. Am Sonntag scheint im Süden noch häufig die Sonne bei rund 7 Grad. Sonst ziehen aus Norden immer mehr Wolken auf und es ist auch leichter Schneefall möglich. Es bleibt kalt bei minus 3 Grad.
Wer schwer krank wird oder einen Unfall hat, der soll möglichst früh Hilfe bekommen von der Invalidenversicherung. Die IV soll mit Umschulungen oder Trainings dafür sorgen, dass die Betroffenen keine Rente brauchen, sondern schnell wieder Tritt finden auf dem Arbeitsmarkt. Das waren die ambitionierten Ziele der 5. IV-Revision. Fast 5 Jahre nach dem Start der Reform zieht eine Studie im Auftrag der IV Bilanz. Dominik Meyer.
Die gute Nachricht zuerst. Psychisch oder körperlich kranke Menschen sprechen heute früher mit der IV als vor der Revision der Invalidenversicherung. Die IV hilft heute mehr Menschen, die noch eine Arbeitsstelle haben, mit Umschulungen zum Beispiel. Und das ist gut, denn jemanden im Arbeitsleben zu behalten, ist einfacher, als jemanden in die Arbeitswelt zurückzuführen. Hier also ist die IV erfolgreich. Anders sieht es bei Menschen aus, die gar nicht mehr arbeiten können. Christian Bolliger vom Forschungsbüro FATA hat die Studie über die IV-Reform geleitet. Sein Fazit:
Die einzelnen Massnahmen, die wirken noch nicht so stark, wie man sich das erhofft hat.
Konkret Arbeitstrainings, Berufsberatung, Umschulungen, die neuen Methoden der IV sind noch keine Erfolgsgeschichte. Die IV gibt zwar mehr Menschen eine Chance, die Erfolgsquote aber ist sogar tiefer als vor der Revision.
Da ist es tatsächlich noch nicht gelungen, sehr viele Personen mehr ins Arbeitsleben zu integrieren. Man versucht auch bei Personen, wo man früher vielleicht gesagt hat, wir können nichts tun, etwas zu tun. Und da ist das Risiko des Scheiterns mit drin.
Die IV müsse mehr tun.
Mehr Experimentierfreude, mehr tatsächlich versuchen, diese Massnahmen anzuwenden. Dann denken wir auch, dass mit diesen Massnahmen mehr Personen noch eingegliedert werden können.
Vor allem Menschen mit tiefer Bildung gebe die IV heute zu selten eine Chance. Stefan Dettler ist Chef der IV im Bundesamt für Sozialversicherungen. Er verspricht Besserung.
Bei Menschen, die weniger gut ausgebildet sind, deren Chancen auf dem Arbeitsmarkt aufgrund ihrer Werdegang geringer ist als bei anderen, dort müssen wir investieren.
Und ein Problem, ein Hauptproblem bleibt der IV erhalten. Viel zu wenig Firmen sind bereit, einen körperlich oder psychisch kranken Menschen einzustellen.
Das ist Handlungsbedarf, das ist uns sehr bewusst und da wollen wir noch nachfassen.
Sagt IV-Chef Rittler und Ursula Schaffner vom Behindertendachverband Agil bilanziert, solange die Wirtschaft nicht mitziehe, werde es keine großen Fortschritte geben bei der Eingliederung von behinderten Menschen.
Da kann die IV mit noch so viel neuen Instrumenten und Bemühungen nicht mehr erreichen, als was die Unternehmerschaft zulässt.
Die IV gibt sich mehr Mühe, doch sie hat auch Mühe. Es harzt weiterhin bei der Eingliederung.
Ja, es harzt bei der Eingliederung, hörten wir gerade. Frage an Dominik Meyer im Bundeshaus. Das tönt nach einer sehr ernüchternden Gesamtbilanz.
Es ist ernüchternd, nur man durfte auch keine Wunder erwarten. Eingliederung, das ist Knochenarbeit. Ein Beispiel, ich habe im letzten Jahr eine Übungsfirma besucht, wo psychisch kranke Menschen für eine fiktive Firma arbeiten und so trainieren fürs echte Berufsleben. Und da hat man gesehen, da hat man gespürt, wie schwierig dieser Prozess ist, wie gering auch die Erfolge sind, wie klein die Schritte sind. Es ist ein ganz schwieriger Prozess. Es spricht für eine Gesellschaft, würde ich sagen, wenn sie versucht, möglichst niemanden einfach zurückzulassen, in die Rente zu entlassen. Aber Wunder gibt es hier einfach nicht zu haben.
Nun ist ja schon eine nächste IV-Revision in Kraft. Die hat zum Ziel, dass bis zu 17.000 IV-Rentner, die schon länger nicht mehr arbeiten können, wieder einen Job finden sollen. Ist das damit nicht zum Scheitern verurteilt?
Soweit würde ich hier jetzt nicht gehen. Ich kann es im Moment auch noch nicht beurteilen. Aber klar, wir haben das im Beitrag vorhin auch gehört. Der Erfolg, der steht und fällt mit der Wirtschaft. Die Chefinnen und Chefs hier im Land müssten eigentlich mehr behinderten Menschen eine Chance geben. Anders geht es nicht. Das tönt sehr einfach, ist es aber wirklich nicht. Behinderte Menschen, vor allem psychisch kranke Menschen, die brauchen Betreuung und sie fehlen zum Teil auch häufiger am Arbeitsplatz. Welcher Chef, welche Chefin will das auf sich nehmen, das in Kauf nehmen? Es ist schwierig, aber es bräuchte einen Gesinnungswandel.
Nächste Woche berät ja das Parlament im Bundeshaus, ob und wie stark IV-Renten gekürzt werden sollen. Wenn die bisherige Reform also nicht so gut geklappt hat, heißt das, jetzt muss das Parlament einfach kürzen?
Nicht zwingend. Es harzt zwar bei der Eingliederung, trotzdem spricht die IV heute nur noch halb so viele neue Renten wie vor 10 Jahren. Das hat weniger mit Eingliederung zu tun, sondern damit, dass die IV einfach strenger geworden ist. Früher zum Beispiel gab es für Menschen mit Schmerzkrankheiten oder Weichteilrheumatismus noch IV-Renten, heute nicht mehr. Und vor allem deshalb, weil die IV strenger ist beim Rentenentscheid, geht die Zahl der Renten zurück und die Finanzen bessern sich langsam. Es gibt noch Zusatzgeld aus der Mehrwertsteuer bis 2018. Aber auch ohne diese Finanzierung sieht man, dass die Zahlen besser werden. Und deshalb finden neben SP, Grünen und Teilen der CVP jetzt auch der Bundesrat, man könne den Sparprozess, eben diese neue Sparrunde, die Sie angetönt haben, drosseln, verlangsamen. Nächste Woche ist das bereits im Nationalrat das Thema. Es wird umstritten sein und knapp.
Vielen Dank ins Bundeshaus, Dominik Meyer. Studieren an den beiden ETHs soll doppelt so teuer werden. Die Studierenden in Zürich und Lausanne sind empört. Von Chancengleichheit könne keine Rede sein, finden sie. Insbesondere für Jugendliche aus den unteren Schichten erhöhe sich so die Hürde, an einer Hochschule zu studieren. Christian von Burg.
200 Franken Studiengebühren pro Monat statt wie bisher 100 Franken. Ist eine solche Erhöhung für ein studentisches Budget nicht verkraftbar? Kommt darauf an, wo man herkommt, sagt Rahel Zoller. Sie ist ETH-Studentin und die Präsidentin des Verbandes der Studierenden an der ETH.
Das Problem sind ganz klar diejenigen, die nicht das Glück haben, reiche Eltern zu haben. Und je nachdem, wenn die Familie viele Kinder hat, belastet das Familienbudget dann doch enorm.
Es müsse das Ziel bleiben, dass jedermann gleichermaßen Zugang zur ETH habe, nicht nur die kinderreicher Eltern, sagt Zoller. Was sagt die ETH dazu? Ralf Eichler, der Präsident der ETH Zürich, war für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Der ETH-Rat schreibt aber in einem Kommuniqué, dass ein Teil der Mehreinnahmen verwendet werden soll, um die Gebührenerhöhung abzufedern. Im Klartext, Studierende mit wenig Geld sollen weniger zahlen. Wie diese Abfederung genau funktionieren soll, will die ETH zusammen mit den Studierenden allerdings erst noch ausarbeiten. Dennoch wehren sich die Studierenden gegen die Gebührenerhöhung aus grundsätzlichen Überlegungen. Denn bisher habe es immer geheißen, es gehe um Gebühren. Nicht darum, dass die Studierenden die ETH mitfinanzieren müssten. Und eine substanzielle Mitfinanzierung wäre selbst mit dieser Erhöhung gar nicht möglich, sagt Rahel Zoller.
Es handelt sich ja etwa um 10 Millionen Franken im Jahr für die ETH. Das ist im Vergleich zum Gesamtbudget etwas mehr als 1%. Wir sind der Meinung, dass das ein Tropfen auf den heißen Stein ist und dass das nicht das Budget der ETH sanieren kann.
Das Gegenargument der ETH sind die Zahlen der letzten 10 Jahre. In dieser Zeitspanne habe sich die Zahl der Studierenden in Lausanne und Zürich nämlich verdoppelt. Die Finanzierungsbeiträge des Bundes aber seien nicht im gleichen Maß gewachsen. Und die Mehreinnahmen aus der Studiengebühr würden nun eingesetzt, um die Qualität des Unterrichts dennoch hochzuhalten. Die Studierenden bleiben bei ihrem Nein. Nur etwas Gutes können sie dem Ganzen vielleicht abgewinnen. Die massive Erhöhung der Studiengebühr ist Wasser auf die Mühlen für ihre Stipendieninitiative. Heute bekommen ärmere Studierende je nach Kanton kaum finanzielle Unterstützung. Andere Kantone wieder sind vergleichsweise großzügig. Mit ihrer Initiative fordern die Studierenden, dass die Stipendien schweizweit vereinheitlicht werden. Der Bundesrat hat sich vor einem Monat gegen diese Initiative ausgesprochen.
Wenn ein Politiker vorzeitig aus dem Amt scheiden muss und dann auch noch zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt wird, dann kann man davon ausgehen, dass dieser Politiker als Politiker Geschichte ist. Nicht so in Italien bei Silvio Berlusconi. Der 76-Jährige will noch einmal kandidieren, um italienischer Regierungschef zu werden. Er versucht, den amtierenden Regierungschef Mario Monti vorzeitig aus dem Amt zu drängen. Was halten die Leute von Berlusconis Comeback-Versuch? Massimo Agostinis.
Mit 6 Grad heute Morgen herrscht für einen Durchschnittsrömer klirrende Kälte. Entsprechend dick eingepackt spazieren die Römer durch die ewige Stadt. Über Politik reden, die derzeit heiß am Brodeln ist, das mögen sie nicht. Zu kalt ist's draußen, finden sie. Im Wartsaal einer Zahnarztpraxis gleich bei der Engelsburg tauen sie aber auf. Licio, 60-jährig, Buchhalter in einer kleinen Firma, analysiert.
Ma io credo che Berlusconi qui in Italia abbia avuto la sua chance.
Ich denke, Berlusconi hatte seine Chancen. Es ist wahr, unter ihm sind die Steuern nicht gestiegen, unter Monti schon. Wir sind heute auch deswegen in einer Rezession. Ich denke, es ist Zeit, dass Monti geht. Er hat dem Land großen Schaden zugefügt.
Che ha fatto grossi danni a questo paese.
Wie viele Italiener träumt auch Licio von einem Neuanfang. Zurückkehren in die Vergangenheit, das bringe es wahrscheinlich nicht.
Io credo che ci voglia comunque un rinnovamento. Ritornare al passato forse non serve a nulla.
In einer Ecke sitzt ein junger Mann, Floris. Er arbeitet in einer Bar. Er ist nicht unglücklich, dass Berlusconi wieder antritt.
Molti pensano che sia potrebbe essere una cosa sbagliata, potrebbe non andar bene, ma comunque, cioè, secondo me.
Viele glauben, dass Berlusconi nicht gut sei für Italien. Aber man muss einfach erkennen, dass es auf der rechten Seite nur Berlusconi gibt. Ich denke deshalb, dass es gut ist, dass er wieder antritt.
Io penso che potrebbe andar bene.
Dass Berlusconi 3-mal Ministerpräsident war und jedes Mal kolossal versagt hat, stört ihn nicht.
Ma forse non è solo colpa sua.
Ich glaube, es war nicht nur seine Schuld, man ließ ihn auch nicht machen.
Qualche piano.
Marina, Köchin in einem 4-Sterne-Restaurant, ist entsetzt.
È stato mandato via perché certe cose non funzionavano con lui.
Berlusconi musste vor einem Jahr gehen, da Italien vor dem Ruin stand. Monti hat immerhin ein paar Sachen erreicht, die schon längst hätten erledigt werden müssen. Dass Berlusconi jetzt wieder kommen will, vermutlich wieder mit seiner ganzen korrupten Clique im Schlepptau, das ist wirklich eine Schande.
Non va bene, una vergogna.
Und die junge Arzthelferin, sie ist klipp und klar.
Dunque, direi che sicuramente è una tragedia per questo paese, un grosso passo indietro.
Für Italien ist Berlusconis Kandidatur eine Tragödie. Der kandidiert nur, weil er Angst vor seinen Prozessen hat.
Processi che sono in corso contro di lui.
So wie hier im Wartsaal beim Zahnarzt dürfte auch die Stimmung im Land sein. Es gibt, zumindest zurzeit, nur wenige, die Berlusconi unterstützen. Die Kommentare in den Zeitungen fallen auch sehr kritisch aus. Doch Berlusconi ist nicht zu unterschätzen. Dass er wieder gewinnt, ist kaum wahrscheinlich, aber in allen früheren Wahlkämpfen vermochte er immer wieder aufzutrumpfen.
Massimo Agostinis hat aus Rom berichtet, gehört in den Mittagsinformationen auf DRS 1, 2, 4 und der DRS Musikwelle. in 10 Minuten 13 Uhr. Beim Kampf gegen den Terrorismus setzen die USA immer stärker auf Drohnen. US-Piloten steuern aus der Ferne unbemannte Flugzeuge und schießen mit ihnen auf Menschen, die sie für Terroristen halten. Das ist bekannt. Doch nun wird bereits die nächste Waffengeneration entwickelt. Killer-Roboter, die schießen, ohne dass ein Mensch den Abschussbefehl gibt. Was nach Science-Fiction klingt, könnte bald Wirklichkeit werden und wäre hochproblematisch. Fredrik Steiger.
Bisher war klar, wo immer eine Waffe eingesetzt wurde, stand dahinter ein Mensch. Ein Mensch, der auf den Abschussknopf drückte, selbst wenn er manchmal, wie im Fall der Drohnen, tausende von Kilometern entfernt war. Doch nun entwickeln Technologiefirmen Überwachungs- und Tötungssysteme, bei denen der Mensch keine Rolle mehr hat. Die Fähigkeit von Detecting und Tracking, as well as Suppression, ist designed to replace human-oriented guards. Waffen, die sich selber Schießbefehle erteilen, aufgrund dessen, was sie sehen und wie sie programmiert sind. Noch sind diese Waffen nicht fertig entwickelt. Noch dürfte es, so Experten, etwa 10 Jahre dauern, bis sie einsatzfähig sind. Doch die Entwicklung läuft vor allem in den USA, aber auch in Großbritannien oder Deutschland auf Hochtouren. Steve Goose, Waffenexperte der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch.
A number of governments, including the United States, are very excited about moving in this direction.
Ein Pentagon-Vertreter räumte neulich ein.
The thought was, technology is dynamic and we'd like to get out ahead of it.
Man wolle ganz vorne dabei sein, die technologische Entwicklung verlaufe schnell. Er ergänzte immerhin,
we want to be very careful not to cross that line without.
Bevor Killerroboter eingesetzt würden, seien die politischen Voraussetzungen zu schaffen. Aus Sicht von Human Rights Watch, aber auch des IKRK, verletzen sämtliche Waffen die Genfer Konventionen, wenn nicht zwischen Kämpfenden und Zivilisten unterschieden werden kann. Ferngesteuerte Drohnen können das im Prinzip, auch wenn es praktisch oft misslingt. Doch bei Killerrobotern ist die Unterscheidung kaum mehr möglich. Dort entscheiden Computereinschätzungen. Die können zum Schluss gelangen, eine Zusammenrottung von Menschen sei ungewöhnlich, also gefährlich, und dann wird geschossen. Noel Sharkey, Spezialist für künstliche Intelligenz an der Universität Sheffield.
It would be impossible to tell the difference between a little girl pointing an ice cream at a robot.
Ein Computer könne nicht unterscheiden, ob nun ein kleines Mädchen eine Eiswaffel in die Luft strecke oder ein Terrorist eine Kalaschnikow. Für Human Rights Watch stellt sich auch das Problem der Verantwortlichkeit. Jean-Marie Fardeau.
Ils commettent des crimes de guerre qui seront ensuite très difficiles à punir dans la mesure où ces robots.
Killerroboter könnten Kriegsverbrechen begehen, doch wer wäre schuld? Der Hersteller? Der Programmierer? Die Armee, die die Waffe einsetzt? Und was wäre, wenn ein defekter Roboter Amok läuft? Die US-Friedensnobelpreisträgerin Jody Williams, die eine führende Rolle beim Verbot von Landminen spielte, warnt:
If robotics were allowed to fully develop and they were autonomous, killer robots, they would be able to be
programmed. Es sei inakzeptabel, Roboter so zu programmieren, dass sie völlig autonom darüber entscheiden könnten, wer, wo, wann getötet werde. Und Human Rights Watch verlangt zunächst die überfällige öffentliche Debatte über die bereits weit gediehene Entwicklung.
Human Rights Watch is so concerned about the dangers of these fully autonomous systems.
Letztlich, so Steve Goose, brauche es ein Verbot dieser neuen Waffengeneration. Ob das gelingt, ist offen. Bisher gelang es stets erst, Waffen zu ächten, nachdem sie zigtausende von Unschuldigen getötet hatten. Die Atombombe etwa, die Personenminen oder die Streubomben.
Die Rumäninnen und Rumänen wählen übermorgen ein neues Parlament. Der Wahlkampf ist geprägt von Schlammschlachten und verläuft sehr aggressiv. Inhaltliche Debatten gibt es fast keine. Dabei hätte Rumänien genügend Probleme, die dringend gelöst werden müssen. Das Gesundheitswesen braucht zum Beispiel schnell eine Reform. Denn nirgends in der EU ist die Gesundheitsversorgung schlechter als in Rumänien. Osteuropa-Korrespondent Marc Lehmann hat ein Spital besucht.
Ein kleines Lokalspital im rumänischen Siebenbürgen. Patienten sitzen in den Gängen, die Beleuchtung ist fahl, die Einrichtung spartanisch. Knapp 40 Ärzte sind hier zuständig für etwa 100.000 Menschen aus diesem riesigen ländlichen Einzugsgebiet. Dr. Grigoritze, der medizinische Direktor, steht in der Notfallaufnahme und deutet auf die neueste Anschaffung.
Okay, this is a camera and we have a monitor. They can have information about the patient.
Eine Kamera, daneben ein Flachbildschirm an der Wand, Telemedizin, sagt Dr. Grigorice stolz. Bei komplizierten Fällen könne man die Spezialisten des nächsten großen Spitals in der Stadt Dargumuresh live zuschalten und auf deren Hilfe zählen.
If the case is difficult and we need more information, they can help us.
So besteht die Möglichkeit, praktisch alle Patienten am Ort zu behandeln und auf komplizierte Transporte zu verzichten. Das neue Hightech-Produkt steht in Kontrast zu den übrigen Gerätschaften, die zum größten Teil noch aus kommunistischen Zeiten stammen. Konstantin Grigorice und seine Kollegen müssen ohne moderne Technik auskommen. Dafür brauchen wir unseren Kopf, beteuert der Arzt trotzig.
I don't have lot of medical machines, but in this case I need to use my brain.
Schlechte Infrastruktur, miserable Bezahlung des Gesundheitspersonals, deshalb massenhafte Abwanderung, Korruption. Das rumänische Gesundheitswesen ist selbst ein Pflegefall. Die mangelhafte Versorgung hat europaweit eine der geringsten Lebenserwartungen und eine der höchsten Kindersterblichkeitsraten zur Folge. Rumänien gibt für sein Gesundheitswesen nur etwa 200 Franken pro Kopf und Jahr aus. In der Schweiz sind es über 5000 Franken. Die chronische Unterfinanzierung des Gesundheitswesens wirkt sich auf die Löhne aus. Ein rumänischer Arzt kommt im Schnitt auf etwa 500 Euro im Monat. Die tiefen Gehälter machten Ärzte anfällig für Korruption, sagt Dan Perezianu, der Vorsitzende der Ärztegewerkschaft in Bukarest.
The state give small salaries to doctors to force them to be bribed.
Das ist ein Relikt aus totalitärer Zeit. Die Kommunisten haben gewollt, dass Ärzte auf Bestechung angewiesen sind, um sie, die geistige Elite, bei den Menschen zu diskreditieren.
That begins with the communism era.
An dieser Praxis habe sich leider bis heute nichts geändert, weil ja immer noch die alten Kader an der Macht säßen. Ohne Bestechung, gibt Dan Perezianu offen zu, gehe es nicht.
No, this is not possible.
Einen Arzttermin vorverschieben, duschen im Krankenhaus, die Untersuchung auch des linken und nicht nur des rechten Ohrs, alles kostet extra. Die Patienten zahlen bar oder mit Naturalien. Um der Korruption einen Riegel zu schieben, kämpft die Ärztegewerkschaft für gerechtere Löhne. Doch die Staatskasse ist leer. Rumänien hat sich in den letzten Jahren nur mit Hilfe eines Milliardenkredits des IWF über Wasser gehalten. Dieser schiebt dem Land im Gegenzug ein rigoroses Sparprogramm vor. Wie das Gesundheitswesen reformiert werden könnte, darüber herrscht weitgehend Ratlosigkeit, sagt der Ökonom Florin Citu. Und legen mal ein paar Ideen auf dem Tisch, so werde darüber nicht diskutiert, auch jetzt nicht im Wahlkampf.
Reforms for health, those are reforms that are badly needed. I don't see any policy that will shift us into the right direction.
Er sehe kein politisches Konzept, das aus dem Schlamassel führen könnte, sagt Citu. So steht zu befürchten, dass das rumänische Gesundheitswesen immer tiefer in die Krise gerät und sich immer mehr Ärzte wie Dr. Grigorice aus dem Kleinspital in Siebenbürgen Gedanken über das Auswandern machen.
Now I need to do my job here. I don't know, tomorrow or day after tomorrow. God provide.
Im Moment verrichte er seine Arbeit hier. Was morgen oder übermorgen sei, wisse nur der liebe Gott.
Marc Lehmann war für uns in einem rumänischen Spital. Diesen Bericht können Sie wie die ganze Sendung nachhören ab etwa 13:30 unter rendezvous.drs.ch. 1:01. Stabsübergabe bei der Ärzteverbindung FMH. Schlupp übernimmt von De Haller. Und nun Antworten im Tagesgespräch gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags. Heute mit Andi Lüscher.
Die 5. IV-Revision bringt den IV-Bezügern viele Vorteile, das sagt das Bundesamt für Sozialversicherungen. Allerdings noch nicht alle IV-Stellen würden ihren Handlungsspielraum voll ausnützen. Die PostFinance erhält eine Bankbewilligung, aber sie muss laut der Finanzmarktaufsicht FINMA zuerst noch Bedingungen erfüllen. Sie muss beispielsweise als Aktiengesellschaft geführt werden. Im Nordosten Japans ist die Tsunami-Warnung nach einem Erdbeben der Stärke 7,3 aufgehoben worden. Nach vorläufigen Meldungen sind 10 Menschen leicht verletzt worden.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.